FIPS ist eine Produktion des Freien Radio Göppingen e.V. Wir sind zu empfangen im Landkreis Göppingen auf 89.0, im Kabel auf 99.2 und weltweit im Internet unter radiofips.de. Verantwortlich für den Inhalt der einzelnen Sendungen sind die jeweiligen Redakteure und Moderatoren. FIPS und das Radio lebt.
Autoren schreiben Bücher. Bücher werden gelesen. Autoren lesen ihre Bücher. Auf der Radio FIPS Lesebühne. Eine Sendung in Zusammenarbeit mit dem Manuela Kienzel Verlag.
Radio FIPS, die Lesebühne. Heute mit Johanna Schober, Hüterin der Märchen. Ein Märchenbuch für Erwachsene. Mein Name ist Rüdiger Wolf. Und ich führe Sie als verantwortlicher Redakteur durch die Sendung. Ein Märchenbuch für Erwachsene. Was soll ich denn für dich aufschreiben? Die Lara musterte das Stehpult mit einem fragenden Blick. Märchen, antwortete Alina. Märchen, fragte die Lara ungläubig. Oh, nicht die Art von Märchen, die du schon als Kind gehört hast. Nein, diese Märchen werden etwas ganz Besonderes sein. Sie berühren die Seele der Menschen. Johanna Schober wurde als jüngstes von 6 Geschwistern am 24.11.1960 in der badischen Stadt Bretten geboren. Sie ist verheiratet und wohnt mit ihrem Mann am Rande der Schwäbischen Alb im Vilstal. Frau Schober, was ist das Besondere an den Märchen für Erwachsene?
Ich unterscheide immer gern in einmal die Märchen für Erwachsene und Märchen für Kinder. Und wie Sie schon im Anlesen schon gesagt haben, Märchen sollen Kinder in fremde Welten entführen und ihnen Mut machen, Abenteuer zu erleben, ins Leben hinauszugehen. Und Märchen für Erwachsene, die sollen eigentlich die Menschen wieder zu sich selber zurückführen. Ihnen Mut machen, auch wieder zu sich selber zu stehen, nachdem man schon einiges erlebt hat und oft von seinen Wünschen sich manchmal auch schon weit entfernt hat. Und das steht so ein bisschen dahinter, hinter den Märchen für Erwachsene. Die sollen der Selbstfindung, Selbstheilung dienen. Ja, das sind auch hat psychologische Hintergründe. Das sind auch Dinge jetzt bei mir speziell, auch in einem, auch aus der Gestalttherapie, verschiedene Aspekte eingearbeitet. Und sie sollen eben durch die Verfremdung auch helfen, dass man dann auch vielleicht eher sich damit identifiziert oder nicht. Man hat eine Freiheit, möchte man jetzt sich drin erkennen oder nicht. Ansonsten ist es eine schöne Geschichte und tut auch gut. Insofern ist dann allen geholfen.
Hüterin der Märchen ist jetzt schon das zweite Märchenbuch für Erwachsene. Hüterin der Muster war das erste. Wie unterscheiden sich die beiden?
Also sie sind sich sehr ähnlich, indem beide Märchen enthalten für Erwachsene. Kürzere und längere. Aber in dem zweiten, da wollte ich es noch ein bisschen einpacken in eine Rahmengeschichte. Und zwar möchte da eben die Oma der Enkelin die Märchen weitergeben und sagen, schreib's bitte für mich auf, damit sie erhalten bleiben, auch der Nachwelt. Und das ist die Rahmengeschichte. Und die Enkelin, die glaubt überhaupt nicht. Die Oma sagt, die Märchen tun gut, die heißen auch Seelenmärchen. Die helfen bei der Heilung, unterstützen dich, indem sie dich der einfach gut tun und dir Kraft geben und die Enkelin glaubt nicht dran. Und wie sie aber doch im Laufe der Zeit und Märchen für Märchen merkt, wie auch auf sie die Märchen eine Wirkung haben.
Bevor wir richtig mit der Lesung starten, hören wir zur Einstimmung von der Gruppe Stilbruch den Titel Mein Herz geht auf. Radio FIPS, die Lesebühne. Heute mit Johanna Schober, Hüterin der Märchen. Wir hören ein erstes Stück, Der Wunschbaum.
Ich wollte mit der Hüterin der Märchen beginnen. Das ist die Rahmengeschichte. Da lese ich das kurz an, wie die Oma der Enkelin, wie sie doch drum bittet, dass sie für sie es aufschreibt und dann folgt der Wunschbaum als erstes Märchen. Hüterin der Märchen. Die Ladenglocke klingelte leise, als die Lara vorsichtig die Tür öffnete. Sogleich stellte sich das Gefühl von Vertrautheit ein, das sie schon Jahre nicht mehr gespürt hatte. Sie hatte es einfach vergessen. Die letzten Jahre war die Lara auf der Suche gewesen, seit ihrem 18. Geburtstag. Wonach, wusste sie selbst nicht so genau. Heute wurde sie 22, eine lange Zeit. Ein Hauch dessen, wonach sie sich sehnte, schien in der Luft zu liegen. Oder lag es an dem Duft der Kräuterbündel und Kräutermischungen, die die Regale des kleinen Ladens füllten und sie an ihre Kindheit erinnerten? »Da bist du ja. Schön, dass du gekommen bist.« Die faltigen Hände ihrer Großmutter Alina umfingen ihre, so wie sie es immer getan hatte. »Ich brauche deine Hilfe.« »Ich weiß nicht, ob ich dir eine Hilfe sein kann.« Unwillkürlich fasste sich die Lara an den Kopf. Die Folgen des schlimmen Fahrradunfalls waren immer noch zu spüren. Rasende Kopfschmerzen fast jeden Tag, vom Rücken ganz zu schweigen. Sie konnte kaum sitzen. Stehen und liegen waren die besten Alternativen. Und sie fand kaum Schlaf. Oft lag sie stundenlang wach in der Nacht. »Was kann ich denn für dich tun?« fragte die Lara zweifelnd. »Du sollst etwas für mich aufschreiben.« »Ich kann noch nicht lange sitzen, der Rücken.« »Daran habe ich schon gedacht.« Alina führte die Lara in ein kleines Hinterzimmer, dessen Regale genauso überfüllt aussahen wie die des Ladenraums. Nur, dass sich hier anstatt Kräutern alte Bücher in den Regalen drängten. Ein Ohrensessel, dessen Bezug schon reichlich abgenutzt aussah, nahm die größte Fläche des kleinen Raumes ein. Daneben stand ein Stehpult. »Siehst du, ich habe vorgesorgt«, erklärte die Laras Großmutter mit einem aufmunternden Lächeln. »Was soll ich denn für dich aufschreiben?« Die Lara musterte das Stehpult mit einem fragenden Blick. »Märchen«, antwortete Alina. »Märchen?« fragte die Lara ungläubig. »Oh, nicht die Art von Märchen, die du schon als Kind gehört hast. Nein, diese Märchen werden etwas ganz Besonderes sein. Sie berühren die Seele der Menschen. Früher nannte man sie heilende Worte, magische Märchen, Seelenmärchen. Die Liste ihrer Namen ist so lang wie ihre Existenz. Diese Märchen vermitteln Mut und Zuversicht. Sie wurden immer zur Heilung von Menschen eingesetzt. Sie sollen stärken und gut tun. So findet man leichter Zugang zu seiner eigenen Kraft.« »Und das klappt?« fragte die Lara voller Zweifel. »Das kann ich mir nicht vorstellen, nur mit Märchen.« Alina unterbrach sie. »Nicht nur, sondern auch zur Unterstützung der Selbstheilungskräfte. Neben allem anderen, wie Zuwendung zum Beispiel und Medizin. Diese Märchen zeichnen ermutigende Bilder in die Herzen der Menschen.« »Nun, glaube hin oder her, hilfst du mir jetzt? Meine Hände sind schon zu alt und zittrig. Bisher wurden diese Märchen nur bis auf einzelne Aufzeichnungen stets mündlich weitergegeben. Aber ich glaube, es ist besser, sie alle aufzuschreiben, damit sie nicht verloren gehen. Das wäre meine große Bitte an dich.« »Warum nicht? Was habe ich denn schon zu verlieren?« dachte die Lara. »Zu Hause sitze ich sowieso nur herum und habe nichts zu tun, bis ich wieder ganz gesund bin.« Und außerdem konnte sie ihrer Großmutter, die in ihrer Kindheit so oft für sie dagewesen war, diesen Wunsch abschlagen? Wohl kaum. Trotz ihrer Schmerzen sagte sie deshalb zu: »Ich versuch's.« »Schön, dann fangen wir gleich an.« Alina gab die Lara Papier und Stift, setzte sich in ihren Ohrensessel und begann zu erzählen. Der Wunschbaum. Langsam öffnete der Baum am Morgen seine Augen. Noch ein bisschen verschlafen, wollte er sich erst einmal recken und seine Glieder in alle Richtungen ausstrecken. Da war es wieder. Das jähe Entsetzen. Das Entsetzen darüber, sich nicht mehr bewegen zu können. Vor einigen Tagen hatte ihm der junge Gärtner ein Korsett angelegt, das aussah wie ein großes, hölzernes Wagenrad. Er hatte es einfach quer auf seine Baumkrone gedrückt und seine noch jungen, biegsamen ersten Äste mit einem festen Strick an den Speichen des Gestänges festgezurrt. Erschüttert stand er nun da, starr und nahezu unbeweglich. Nur noch einzelne Blätter konnte er im Wind flattern lassen. Das Zurechtschneiden seiner Äste mit der scharfen Schere des Gärtners jedes Jahr fand er schon fast unerträglich, aber das... Traurig sah er zu den Apfelbäumen auf der Wiese nebenan, wie sehr er sie um ihre Freiheit beneidete. Auch beneidete er sie um die Zuwendung, die sie erhielten, wenn die Menschen ihre Äpfel ernteten oder hin und wieder sogar ihren Stamm berührten und sich ein wenig Kraft holten. Sehnsuchtsvoll blickte er zum Himmel auf, wenn ich doch auch so sein könnte. Das wäre mein größter Wunsch. Obst konnte er zwar keines schenken, doch jedes Frühjahr brachte er wunderschöne rosarote Blüten hervor. So stand er einige Jahre in der Außenanlage der Gärtnerei und wuchs immer weiter, wie es die starren Spangen seines Gitterkorsetts erlaubten. Was sollte er auch anderes tun? Eines Morgens im Frühling, die Nächte waren noch ziemlich kalt und hinterließen den morgendlichen Reif, gefroren auf seinen Ästen, da kam ein ganzer Trupp Gärtner auf ihn zu. Der Baum bereitete sich schon innerlich auf schlimmste Schmerzen vor, als erstaunend beobachtete, dass sie nicht scharfe Scheren, sondern große Schaufeln und Spaten aus dem Anhänger ihres Wagens hervorholten. Der Gärtnertrupp grub den Baum weiträumig aus und hiefte ihn auf den Anhänger. Panische Angst erfüllte den Baum, auch wenn er mit seinem Schicksal haderte, verlieh ihm doch der stets gleiche Ablauf der Jahre ein wenig Sicherheit. Er wusste immer, was auf ihn zukommen würde. Aber jetzt? Was würden sie jetzt wieder mit ihm anstellen? Bis heute hatte es stets Schlimmes bedeutet, wenn irgendjemand Hand an ihn gelegt hatte. Und die rumpelnde Fahrt an fremden Häusern vorbei machte ihm noch mehr Angst. Schließlich hielten sie auf einem neu gestalteten Dorfplatz an. Der Baum wurde neben einem nagelneuen Dorfbrunnen eingepflanzt. Dies soll also mein neues Zuhause werden, stellte der Baum fest. Um ihn herum wurde eine große Sitzbank gezimmert, die die Dorfbewohner dazu einladen sollte, Platz zu nehmen und etwas zu verweilen. Das sieht aber schön aus. Oder, ah, so gemütlich, hörte der Baum von Passanten, die an ihm vorbeikamen. Ihre Zuneigung wärmte sein Herz. Noch nie zuvor war jemand so freundlich zu ihm gewesen. Doch manchmal sprach auch Sorge aus ihnen, da er schon längst seine ersten Blüten hätte öffnen sollen. Als die Tage wärmer wurden, geschah etwas Seltsames. Eine Schulklasse aus der Grundschule versammelte sich um ihn herum. Einige der Schüler hatten ein buntes Band in der Hand. Sie kletterten auf die Sitzbank hinauf und knüpften vorsichtig ihre Bänder an seinen unteren Zweigen fest. Wenn der Wind durch die Äste weht und eure Bänder darin flattern, nimmt er eure Träume und Wünsche mit und trägt sie in den Himmel, sagte die Lehrerin. Der Baum liebte die sanfte Berührung der Kinder. Bisher kannte er nur das grobe Zurechtbiegen seiner Äste, um sie an das Holzkorsett anzupassen. Und mit Schauder erinnerte er sich an die scharfe Schere des Gärtners, mit der er jedes Jahr beschnitten worden war. Als sich die Klasse wieder auf den Rückweg machte, drehte sich die Lehrerin noch einmal um. Seltsam, murmelte sie. Die ersten Blüten müssten schon längst offen sein. Tatsächlich war der Baum noch überaus verängstigt. Er fürchtete sich sehr davor, zu vertrauen und sich zu öffnen. Fest in sich verschlossen hatte er der Dinge, die noch auf ihn zukommen würden. Bisher hatte er ja nur schlechte Erfahrungen mit den Menschen gemacht. Bis auf heute Morgen. Dann war es soweit. Der neue Dorfplatz sollte eingeweiht werden. Tische und Bänke wurden aufgestellt. Stände für Speisen und Getränke standen bereit. Auch eine Musikkapelle sollte spielen. Als Höhepunkt des Festes tanzten dieselben Schüler, die einige Tage zuvor Bänder an ihn festgebunden hatten, einen Reigentanz um den Baum herum. Am Schluss des Tanzes verteilten sie an Besucher, die dies wünschten, ebenfalls bunte Bänder, die sie als Wunschbändchen an den Ästen des Baumes anbringen konnten. Viele Besucher freuten sich sehr über diese gute Idee und knüpften vorsichtig ihr Wunschband an den Baum, damit es im Wind flatterte und auch ihre Träume und Wünsche in den Himmel tragen konnte. Lisa, ein kleines Mädchen aus der ersten Klasse, bekam ein Band von ihrem älteren Bruder. Sie kletterte auf die Bank hinauf und knotete es sanft an einen der untersten Äste, den sie gerade noch erreichen konnte. Langsam erkannte der Baum, dass er diesem Zweck niemals so gut hätte dienen können, wenn er nicht durch das Korsett in dieser Weise gewachsen wäre. Da merkte er, dass Lisa ihre Hand an seinen Stamm legte und ihm etwas zuflüsterte. »Danke, lieber Baum, dass du meinen Wunsch in den Himmel trägst.« Diese liebevolle Berührung durchströmte den Baum von der Wurzel bis in die letzten Blattspitzen und ließ ihn leise erzittern. Er fühlte sich geborgen wie noch nie in seinem Leben. Und plötzlich öffneten sich die ersten seiner rosaroten Blüten wie von selbst. Er konnte überhaupt nichts dagegen tun. Und er wollte es auch gar nicht mehr. Ein Raunen ging durch die Besucher, die diesen Vorgang beobachtet hatten. Aufgeregt erzählten sie es weiter. So kam es, dass andere Besucher Lisa danach fragten, was sie getan hatte. Erwartungsvoll machten sie es genauso. Und mit jeder weiteren Hand, die sich an seinen Stamm legte, spürte der Baum Hoffnung, ja sogar Zuversicht, dass von nun an alles besser werden würde. Mit jeder Berührung öffneten sich weitere Blüten. »Das ist ein Zeichen«, sagten die einen. »Das ist ein Wunder«, sagten andere, und sie glaubten durch dieses Wunder noch fester daran, dass sich ihre Wünsche erfüllen könnten. Als der letzte Besucher sein Band an einen Ast gebunden und seine Hand liebevoll an den Stamm gelegt hatte, stand der Baum in voller Blüte. Der Baum war glücklich. Jetzt hatte sich sein eigener, größter Wunsch in einer Weise erfüllt, von der er nie zu träumen gewagt hätte, als er damals die Obstbäume auf der Wiese nebenan neidvoll beobachtete. Die Menschen konnten zwar keine Früchte wie Äpfel oder vielleicht Birnen von ihm ernten, doch er konnte ihnen etwas viel Wertvolleres geben. Er schenkte ihnen die Früchte der Hoffnung. Und sie liebten ihn dafür. Begeistert beschlossen die Dorfbewohner, von jetzt an jedes Jahr auf den Dorfplatz ein Frühlingswunschfest zu veranstalten. Der Baum strengte sich jedes Frühjahr an, bis zu jenem Tag alle seine Blüten fest verschlossen zu halten, um ihnen damit einen Gefallen zu tun. Und natürlich auch in Erwartung der liebevollen Berührungen der Dorfbewohner, die er dann erhielt. Mit jedem Wunsch, der hin und wieder in Erfüllung ging, glaubten die Dorfbewohner fester daran. Von Jahr zu Jahr wurde der Baum größer und schöner. Und wenn ich doch einmal allzu groß werden sollte, machte sich der Baum manchmal Gedanken, vielleicht müsste ich dann wieder beschnitten werden. Aber bis dahin hatte es ja noch etwas Zeit.
Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Johanna Schober, Hüterin der Märchen.
Das halbe Herz. Müde blickte König Leon die endlos lange Schlange von Bittstellern entlang, die sich in der großen hohen Empfangshalle vor seinem Thron gebildet hatte. Das würde garantiert noch den ganzen Tag so weitergehen. Und er fühlte sich jetzt schon völlig erschöpft. Geradezu ausgelaugt. Der König atmete schwer. Bei seinem Vater waren die Schlangen nicht einmal halb so lang gewesen. Vielleicht sollte er wenigstens ein bisschen so sein wie er. Doch schon allein bei diesem Gedanken krampfte sich alles in ihm zusammen und sein Magen fühlte sich an, als wäre er aus Stein. Sein Vater, der alte König, war ein furchtbarer Despot gewesen. Das gebieterische Nein, das er seinen Bittstellern spätestens bei jeder zweiten Bitte entgegenschleuderte, klang ihm jetzt noch unheilvoll in den Ohren. Er wollte seinem Volk ein anderer, ein besserer König sein. Also sagte er im Zweifel lieber Ja als Nein. Zuweilen hatte König Leon das Gefühl, seine Untertanen nutzten sein wohlwollendes Wesen aus. Das machte ihn dann fast wütend. Aber so zu sein wie sein Vater, nein, das wollte er um jeden Preis vermeiden. Von Tag zu Tag wurde König Leon immer trauriger und er wusste nicht, warum. Seit letzter Woche plagte ihn dazu noch ein höllischer Schmerz in seiner Brust. »Geh in den Wald und suche Arabella, die Waldfee. Sie besitzt doch Heilkräfte, sie kann dir vielleicht helfen«, riet ihm seine Frau, die ihn mit tiefen Sorgenfalten auf der Stirn betrachtete. Also legte der König seine kostbaren Gewänder ab, zog sein Jagdgewand an und ging in den Wald, um Arabella zu suchen. In der Nähe des Waldsees müsste sie zu finden sein, vermutete der König, während er sich durchs dichte Gestrüpp kämpfte. Doch so genau konnte man das nie sagen. Arabella erschien und verschwand, wie es ihr gerade gefiel. Am See konnte er Arabella nirgends entdecken. »Arabella«, rief er laut über den See hinweg. Niemand erschien. Er ging einmal um den ganzen See herum und rief immer wieder laut »Arabella«. Doch König Leon vernahm nichts als das Zwitschern der Vögel in den Zweigen und das Summen der Insekten im Sonnenlicht. So setzte er sich erst einmal ins weiche Gras am Ufer und ließ die Sonne auf sein Gesicht scheinen. Diese friedvolle Umgebung und die warmen Strahlen der Sonne ließen die Schmerzen in seiner Brust etwas erträglicher werden. »Keine Entscheidungen«, dachte er, und atmete tief die würzige Waldluft ein. Er fühlte sich irgendwie, er suchte nach dem richtigen Wort. Leichter, fast frei. Er legte sich auf den Rücken ins duftende Gras und schloss gedankenverloren die Augen. Frei von allen Verpflichtungen, davon kann ich nur träumen. Langsam schlief der König ein. Solch hoher Besuch in meinem Reich? König Leon schreckte aus dem Schlaf. Vor ihm stand Arabella, die Fee des Waldes. Durch ihr dunkelgrünes, schimmerndes Gewand zogen sich unendlich viele filigrane, goldene Fäden, wie verästelte Zweige durch das Blätterdach der Laubbäume. Auch ihre strahlend grünen Augen und ihr dunkelbraunes Haar, das in großen Wellen über die Schultern fiel, spiegelten das Wesen des Waldes wider. »Du siehst ganz schön erschöpft aus«, Arabella musterte den König von oben bis unten. Dunkle Ringe unter den Augen und tiefe Zornesfalten auf der Stirn. »Du bist müde und etwas macht dich wohl ziemlich wütend.« König Leon richtete sich mühsam auf. »Die Schlange der Bittsteller im Schloss wird immer länger und ihre Bitten immer dreister. Ich fühle mich ausgelaugt und ausgenutzt. Das macht mich wütend. Ich habe das Gefühl, ich schaffe das alles nicht mehr«, stöhnte er kraftlos. »Aber ich will auf keinen Fall so sein wie mein Vater«, schob der König sogleich hinterher. »Du erfüllst oft die Bitten deiner Untertanen.« »Du sagst oft Ja«, sagte die Fee. »Meinst du es auch so?« »Oder sagst du nur Ja, weil du nicht Nein sagen willst, aus Angst so zu werden wie dein Vater? Meinst du dein Ja immer ehrlich? Oder ist es vielleicht auch nur halbherzig gesprochen?« König Leon wurde wütend. »Natürlich meine ich es so, sonst würde ich es ja nicht sagen, denn...« Ein plötzlicher Stich in seiner Brust bremste seinen Widerspruch. Er zuckte zusammen und fasste sich an sein Herz. Der König fühlte sich ertappt. Hatte Arabella etwa recht? Aufgewühlt wollte er weiter widersprechen und suchte nach Erklärungen, die er aber nicht fand. »Ich dachte, du könntest mir helfen. Du kannst mich doch heilen, oder?« Arabella lächelte geheimnisvoll. Helfen könnte ich dir schon, aber du musst mich ausdrücklich darum bitten. Bitte hilf mir, damit der Schmerz aufhört, flehte König Leon verzweifelt. Der Schmerz in seiner Brust war nun nicht mehr auszuhalten. Arabella nahm ihren Feenstab und hielt ihm den König an die Brust. Dann murmelte sie leise ein paar Worte in einer fremden Sprache, die König Leon nicht verstand. Als sie das letzte Wort gesprochen hatte, weiteten sich seine Augen ungläubig und erschüttert. »Was hast du getan?« rief er schockiert. »Was ist mit meinem Herzen passiert? Es fühlt sich an, als hätte ich plötzlich ein riesiges Loch in meiner Brust. Eine unerträgliche Leere.« »Ich habe dir deinen Schmerz genommen«, sagte Arabella. »Aber auch dein halbes Herz. Ich musste das tun, um dir deutlich zu zeigen, wie du Entscheidungen triffst und wie du handelst. Dein Körper ist nun ein exaktes Spiegelbild deines Tuns. Er zeigt dir jetzt deine Halbherzigkeit.« »Ich dachte, du hilfst mir«, König Leon konnte noch immer nicht glauben, was soeben geschehen war. »Du solltest mich doch heilen.« Arabella sah dem König tief in die Augen. »Ich sagte, ich könne dir helfen.« »Heilen kann ich dich nicht. Niemand kann das, außer du selbst.« »Das hat sich vorher aber anders angehört. Wenn ich das gewusst hätte, wie soll ich das Loch in meiner Brust wieder füllen? Mach, dass es wieder ganz ist«, verlangte der König und zeigte auf sein Herz. »Wie schon gesagt, das kannst nur du allein. Du musst nur mutig sein, du wirst schon sehen«, sagte Arabella und verschwand. Was sollte das denn heißen? Der König blickte verzweifelt ins Leere. Kraftlos sackte ihm die Knie weg. Er ließ sich ins Gras fallen, legte sein Gesicht in die Hände und weinte bitterlich. Das Gefühl der großen Leere in seiner Brust erfüllte ihn mit grenzenloser Hoffnungslosigkeit. Es war schlimmer als je zuvor. »Was soll ich nur tun?« schluchzte der König. »Sag nein«, flüsterten die Blätter im Wind. »Sag nein.« War Arabella zurückgekehrt? König Leon sah auf, konnte aber niemanden sehen. Er schüttelte den Kopf. Jetzt hörte er schon die Bäume flüstern. Mit letzter Kraft kämpfte sich der König auf die Beine und schleppte sich zurück zum Schloss. Seine Frau erschrak sehr, als sie ihn sah. Fassungslos lauschte sie mit versteinertem Gesicht der Geschichte ihres Mannes. »Ich dachte, Arabellas Wesen sei überaus weise und heilend.« Ratlos schaute sie aus dem Fenster zum Wald. Dann half sie ihrem Mann aufs Bett. König Leon fiel in einen tiefen, traumlosen Schlaf bis zum nächsten Morgen. Als er erwachte, spürte er als erstes das Loch in seiner Brust, bevor er überhaupt etwas anderes wahrnahm. Eine Leere, die unbedingt gefüllt werden wollte, aber wie? Wieder wartete eine lange Schlange von Bittstellern vor seinem Thron, als König Leon die große Halle betrat. Am liebsten wäre er gleich wieder umgekehrt. Der erste war Bauer Malik, schon wieder. Auch dieses Mal bat er um Erlass seiner Abgaben, wie schon die beiden Jahre zuvor. »Ich hatte große Einbußen bei der Ernte, wie soll ich sonst meine Familie ernähren?« appellierte er an das Mitgefühl des Königs. Um seiner Bitte Nachdruck zu verleihen, hat er seine zwei jüngsten Kinder mitgebracht. Eins hielt er an der Hand und eins auf dem Arm. Mit dieser Bitte kam er nun schon das dritte Mal. Keiner der anderen Bauern hatte so große Probleme wie Bauer Malik. Da konnte etwas nicht stimmen. »Eigentlich müsste ich Nein sagen«, überlegte König Leon. Doch der Anblick der beiden Kinder rührte ihn und sie taten ihm leid. Warum forderte ihn das Schicksal so sehr heraus? Doch so sehr ihn das Schicksal herausforderte, kam es ihm gleichzeitig zu Hilfe. Einer seiner Berater flüsterte dem König ins Ohr: »Erst gestern habe ich Bauer Malik in der Schenke beim Würfelspiel beobachtet. Der Bauer hat verloren und der Wirt erzählte mir, dass er schon wiederholt beim Würfelspiel verloren hat.« So war das also. deswegen konnte der Bauer seine Abgaben nicht leisten. Eigentlich müsste ich Nein sagen, dachte der König wieder. Aber dann leiden die Kinder darunter, zweifelte er. König Leon überlegte hin und her. Er wusste, er musste an seiner Handlungsweise etwas ändern. Er musste sich anders entscheiden, als er es bisher getan hatte. Denn alles, was er bisher getan hatte, hatte ihn hierher gebracht, genau an diesen Punkt. Wenn sich irgendetwas ändern sollte, musste er den Mut aufbringen, neue Wege zu gehen, auch wenn ihn das an die Handlungen seines Vaters erinnerte und ihm ganz übel wurde bei diesem Gedanken. War das etwa der Mut, von dem Arabella gesprochen hatte? König Leon grübelte lange nach. Dann sah er dem Bauern klar in die Augen. »Nein«, sagte er laut und deutlich, »ich kann dir deine Bitte nicht gewähren.« Dem Bauer blieb verstaunend der Mund offen stehen. Damit hat er nicht gerechnet. »Aber meine Kinder«, begann er weinerlich zu protestieren. König Leon hob seine rechte Hand und gebot ihm zu schweigen. »Nein«, sagte er noch einmal bestimmt, »du musst bezahlen. Aber ich gewähre dir einen Aufschub, ein halbes Jahr. Und du wirst dich von heute an nie wieder dem Würfelspiel hingeben.« Die Augen des Bauers weiteten sich erschrocken. Der König wusste davon. »Dann sollte es dir auch möglich sein, deine Steuerschuld zu bezahlen«, beendete der König seine Rede. Bauer Malik blickte zerknirscht und beugte den Kopf. »Ja, Eure Majestät«, sagte er schließlich kleinlaut, und verließ den Thronsaal. Ah, König Leon atmete hörbar aus und lehnte sich erst einmal zurück. So, das war geschafft. Mit einem Mal fühlte es sich gar nicht mehr so schwer an, Nein zu sagen. Auch hatte er den Eindruck, dass sich sein Herz etwas besser anfühlte. Genauer gesagt, auf rätselhafte Weise schien das Loch in seiner Brust kleiner geworden zu sein. Das gab dem König Hoffnung und Mut, bei jeder weiteren Entscheidung, in der er Zweifel hegte, nicht zu schnell Ja zu sagen. Mit jeder Entscheidung, in der er aus Überzeugung ein Nein wählte, wurde das Loch in seiner Brust ein wenig kleiner. König Leon erkannte, dass er aus dem Wunsch heraus, auf keinen Fall so zu werden wie sein Vater, sich selbst ein Gefängnis aus Bedingungen geschaffen hatte, das ihn zu erdrücken drohte. Aus diesem Gefängnis befreite er sich jetzt mit jedem mutigen Nein ein Stückchen mehr. Er war nicht frei von seinen Verpflichtungen, das würde er wohl nie werden. Aber er hatte jetzt dadurch, dass er gelernt hatte, Nein zu sagen, seine innere Freiheit und Frieden gefunden. An dem Tag, als der König nur noch ein winziges Loch in seiner Brust spürte, trat Arabella vor den Thron. »Dieses verbleibende Loch könnte ich dir jetzt noch füllen«, bot sie ihm an. König Leon überlegte. Dann schüttelte er mit dem Kopf. »Nein«, sagte er laut voll Selbstvertrauen, das er neu gefunden hatte, »das schaffe ich selbst.« Kaum hatte er diese Worte gesprochen, schloss sich die Lücke, und die letzte Leere verließ seine Brust. Sein Herz war wieder heil und ganz und schlug kräftig. »Ich habe viel gelernt«, sagte der König zu Arabella. »Nun ist es endlich vorbei.« »Noch nicht ganz.« Arabella lächelte vielsagend und verschwand wieder. Der König hasste es, wenn sie das tat und ihn so zurückließ. Doch bald erkannte er, was Arabella gemeint hatte. Denn mit jeder Entscheidung, die er traf, wurde ihm mehr und mehr bewusst, dass er jetzt nicht nur überzeugt Nein sagen konnte, erst jetzt konnte er auch ehrlich Ja sagen.
Radio Fips, die Lesebühne, heute mit Johanna Schober, Hüterin der Märchen. Und wir haben auch Gäste hier im Studio, die sich durchaus auch mal bemerkbar machen dürfen. Radio Fips, die Lesebühne, heute mit Johanna Schober, Hüterin der Märchen.
Jetzt werde ich noch zwei Märchen anlesen, um auch ein bisschen Appetit zu machen. Das schadet ja auch nicht. Seelenlicht. Was war heute nur los, fragte sich Ila. Ila gehörte zum Wolkenvolk. Sie saß hoch in den Wolken, über den riesigen Schicksalsteppich gebeugt und stickte mit ihrem glänzenden Garn die feinen, schimmernden Linien nach, die nachts die Seelen der schlafenden Menschen vorzeichneten. Jede Nacht erhoben sich die Seelen wie leuchtende Sterne und kamen hierher zu ihnen, um die Schicksalslinien des Teppichs abzubilden. Ila ließ entmutigt die Schultern sinken. Ständig wurde sie aus ihrer Trance gerissen. Unaufhörlich tanzte heute eine leuchtende Seele wie ein Irrlicht vor ihr auf und ab. Diese Seele sollte schon längst wieder auf der Erde sein wie alle anderen. Der neue Tag war schon lange angebrochen. Abgelenkt zog Ila mit einer fahrigen Bewegung ruckartig an dem türkisblauen Faden, um weiterarbeiten zu können und die vorgezeichnete Linie zu vollenden. Die Garnrolle, die sie in ihrer Rocktasche verstaut hatte, löste sich und kullerte weit davon. Erschrocken lief Ila hier hinterher, bis zu der Stelle, an der die dichte Nebelwand, die ihr Dorf umgab, die Garnrolle verschluckte. Ila erstarrte. Der Nebel, die Grenze zu einer anderen Welt, undurchdringlich. Was sollte aus dem vorgezeichneten Schicksal des Menschen werden? Wenn sie es mit ihren Stichen nicht besiegelte, konnte es sich nicht erfüllen. Sie musste die Rolle zurückholen. Sie nahm ihren ganzen Mut zusammen und versuchte, einen Schritt in den Nebel hineinzugehen. Aber jedes Mal prallte sie wie von unsichtbaren Händen zurückgestoßen von der Nebelwand ab. Diese Wand war unüberwindbar. Verzweifelt blickte sie in das Grau. Auf der Erde strahlte die Nachmittagssonne mild durch die vorgezogenen Gardinen in Janas Gesicht. Oft hatte sie Adrian beim Schlafen beobachtet, wenn er vor ihr aufgewacht war. Jetzt machte sie die Augen gar nicht mehr auf. Seit 3 Monaten, 12 Tagen und 15 Stunden. Jana lag im Koma. Diesen schrecklichsten Moment seines Lebens würde er nie vergessen. Jana war von der Arbeit nach Hause gekommen und zusammengebrochen. Einfach so, ohne Vorwarnung, ohne irgendwelche Anzeichen. Seither hatte sie die Augen nicht wieder geöffnet. Die Ärzte standen vor einem Rätsel. Die Krankenschwester, die soeben Janas Kopfkissen aufschüttelte, versuchte ihn aufzumuntern und erzählte von Fällen, in denen Patienten wieder aufgewacht waren. Doch der traurige Blick in ihren Augen sprach eine andere Sprache. »Morgen komme ich etwas später«, führte Adrian leise das Gespräch mit seiner Frau fort, als die Krankenschwester das Zimmer verlassen hatte. »Ich werde zu unserem Lieblingsplatz auf dem Berg hinaufwandern und dir davon erzählen.« Dann hörte er auf zu reden und hielt nur noch still ihre Hand. Erst spät in der Nacht gab er ihr einen Abschiedskuss. Die bedrohlichen Gewitterwolken, die sich am Tag darauf nachmittags in der Ferne auftürmten und ungewöhnlich schnell zu Adrian herüberzogen, verhießen nichts Gutes. Deswegen beschloss er, seine Wanderung abzubrechen und sich früher als geplant auf den Rückweg zu machen. Er würde eine Abkürzung über das freie Feld und durch das Wäldchen nehmen. Kaum hatte er das Wäldchen erreicht, hüllten ihn schon dichte Nebelschwaden ein, als würden die schweren Gewitterwolken den Boden berühren. Geradezu unheimlich. Vielleicht war es doch besser, zunächst die Schutzhütte aufzusuchen, nur ein kleines Stück den Berg wieder hinauf. Er änderte seine Richtung und ging wieder bergauf. Innerhalb kürzester Zeit verdichtete sich der Nebel so sehr, dass er nicht einmal mehr den nächsten Baum sah, nur ein paar Schritte entfernt. Schimmerte da nicht etwas im Moos? Fast wäre er darauf getreten. Adrian bückte sich und hob etwas auf, das ihn in Staunen versetzte. Eine Garnrolle mit einem Faden in einem leuchtenden Türkisblau, das glitzerte, als hätte jemand den Sommerhimmel eingefangen und gleichzeitig alle Sterne der Nacht darin eingebettet. unbeschreiblich schön. Ein Teil der Rolle war abgewickelt und der lose Faden schien sich im Nirgendwo des dicken Nebels zu verlieren. So. Das war das Seelenlicht. Und jetzt noch ein kleines Stückchen aus Marie und das Licht der Liebe. Marie und das Licht der Liebe. Nach einem viel zu kurzen, mühsamen Leben kam Marie zurück nach Hause in den Himmel. Ich weiß nicht, wofür das alles gut sein soll, beschwerte sie sich lautstark beim lieben Gott. Zuerst konnte ich keine Kinder bekommen und dann ist auch noch mein Mann so früh gestorben und ich bin gerade mal 40 Jahre alt geworden. Mein Leben war total... Marie hatte schon einige passende Wörter im Kopf, traute sich aber dann doch nicht. Du meinst das Wort mit A und CK in der Mitte? Oder etwa das mit Ei und scharfem S? Wie immer konnte er natürlich ihre Gedanken lesen. Marie verdrehte missbilligend die Augen. Na, so in der Richtung. Jeden Tag habe ich versucht, trotz allem mein Bestes zu geben. Aber wo bitte ist denn da der Sinn des Ganzen? Wofür diese ganze Mühe? Mir reicht's, ich hab keine Lust mehr. Marie ließ ihr Leben Revue passieren. Nur allzu früh wurde sie der Illusion beraubt, mit ihren mitunter verzweifelten Versuchen dem Leben einen Sinn abzuringen. Marie wusste, irgendwann hatte sie sich mal für das Projekt Erde entschieden. Aber warum, wusste sie nicht mehr. Irgendwie schien es heute aus ihrem Gedächtnis ausgelöscht. Der liebe Gott zögerte. Marie leistete überaus wertvolle Arbeit. Zwar war sie seine größte Kritikerin zugleich, aber auch bereit, eine der schwierigsten und unbeliebtesten Lebensmissionen zu übernehmen, wenn er sie darum bat. Für sie musste er sich dringend etwas überlegen, damit sie weiterhin dran blieb. Vielleicht sollte er sie doch in das große Geheimnis mit einweihen. Doch da gab es ein Problem, er konnte es ihr nicht einfach erklären oder zeigen, worum es bei allem ging. Sie musste es fühlen, mit all ihren Emotionen und Sinnen wahrnehmen und erfahren. Nur so konnte es zu einem Teil von ihr werden. Aber dazu müsste er sie noch einmal zur Erde zurückschicken, am besten gleich. Das war viel verlangt. Eigentlich gewährte er allen erst einmal eine Verschnaufpause vor der nächsten Mission. Er beschloss, sie einfach zu fragen und atmete tief durch. Ich würde dir gerne etwas zeigen, Marie, aber dafür müsstest du noch einmal zurück auf die Erde. Du musst es selbst erleben, es mit all deinen Sinnen wahrnehmen und fühlen. Entgeistert blickte Marie ihn an. Ich könnte dir einen Einblick in eure Gesamtmission geben, erklärte er weiter, sozusagen in das Projekt Erde. Denn die Erde wurde euch Menschen zu einem ganz bestimmten Zweck anvertraut. Dann wüsstest du, wofür das alles gut sein soll, wiederholte er Maries eigene Worte. Jetzt wurde Marie hellhörig und er wusste, er hatte sie gleich. Also legte er noch etwas nach. Und ich verspreche dir, dieser Teil deines Lebens wäre auf jeden Fall angenehm. Jetzt setzte er auch noch sein gewinnendes Lächeln auf, dem sie nur schwer widerstehen konnte. Das war nicht fair. Du meinst die große Frage nach dem Warum und Wofür das alles, fragte Marie. Genau, Marie überlegte. Was hatte sie zu verlieren, wenn er ihr schon versprochen hatte, dass nichts Schlimmes passieren würde? Also gut, willigte sie schließlich ein. Dann schließ die Augen, forderte er sie auf. Noch irgendwelche Ratschläge, fragte Marie. Sie war sich doch noch nicht ganz sicher, was sie von der Sache halten sollte. Außerdem wusste sie, wenn sie wieder auf der Erde war, würde sie sich an das alles hier nicht mehr erinnern können. Der liebe Gott legte seine Hand auf ihr Herz. Suche die Liebe, finde das Geheimnis. Ich sorge dafür, dass du das nicht vergessen wirst. Marie bemerkte ein leichtes Ziehen in ihrer Brust und fühlte, dass sie sich nach etwas sehnte, aber wonach? Dann spürte sie nichts mehr. Marie fiel in einen dunklen, leeren Raum.
Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Johanna Schober Hüterin der Märchen. Und wir haben auch Publikum und aus dem Publikum gibt es dann gleich eine Frage.
Ja, Sie haben gesagt, Ihre Märchen haben was ganz Besonderes. Und kann man sie deswegen irgendwie auch gezielt verwenden und einsetzen?
Ja, also diese Märchen für Erwachsene, die werden ja auch Seelenmärchen genannt. Und die haben die Eigenschaft, unser Innerstes, unsere Seele anzusprechen. Und alles, was die Seele berührt, stärkt und nährt uns. Und mit ihren magischen, märchenhaften Bildern berühren die Märchen in wohltuender und sanfter Weise unsere Herzen und schenken uns ein gutes Gefühl. Und deswegen werden sie auch gerne in der Psychologie angewandt, zur Stärkung der Selbstheilungskräfte, in der Altenpflege. Gerade alten Menschen ist ja Märchen auch ein Begriff von ihrer Kindheit. Und es sind auch immer wieder einige ganz klassische Merkmale aufgegriffen. Und ja, die tun gut, hinterlassen ein gutes Gefühl. Was kann man sich mehr wünschen? Und es ist, als ob man sich eine kuschelige Decke umlegt und abtaucht in eine andere Welt. Und wenn man wieder auftaucht, dann fühlt man sich auf jeden Fall ein bisschen besser.
Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Johanna Schober, Hüterin der Märchen. Durch die Sendung hat geführt meiner einer, Rüdiger Wolf, als verantwortlicher Redakteur. Vor einem letzten Titel möchte ich noch einen kleinen Ausblick geben auf die nächste Lesebühne. Die nächste Lesebühne wird am 11. August von 16 bis 17 Uhr wieder hier im Studio 1 von Radio Fips stattfinden. Stefanie Lutz, auf gefahrvollen Wegen durchs Römische Reich. Vielleicht auch ein Märchen, auf jeden Fall eine spannende Geschichte im Zeichen des Fisches. Zum Buch Durch einen besonderen Traum aufgerüttelt begeben sich die beiden Freunde Faustus und Baldwin auf eine gefährliche Reise. Man merkt vielleicht, es ist ein zweiter Teil. Der erste Teil des Buches hieß Im Zeichen des Fisches. Doch selbst im Zentrum des Römischen Reiches angelangt, sind sie ihres Lebens nicht sicher. Von einer wilden Meute durch die Gassen Roms gehetzt, werden sie gezwungen, sogar durch dunkle unterirdische Gänge zu flüchten. Das Cover ist entworfen von Gerhard Papp, einem Künstler aus unserer Partnerstadt Klosterneuburg. Die Autorin Stefanie Lutz, geboren 1964 in Karlsruhe, lebt in Ottenbach am Fuße des Hohen Staufens und ist vom Beruf Heilpraktikerin. Nach dem Abitur begann sie ihr Studium der klassischen Archäologie in Heidelberg, welches sie mit dem Magisterabschluss beendete. Ein Leben von Jesus erfüllt.